Und so danke ich dir, dass du da bist. Und du hast zu Angelika geredet, auch was sie vorbereitet hat für heute Morgen. Und ich bitte dich, dass du jetzt einfach durch sie auch zu uns redest. Dass sie das, was sie von dir bekommen hat, dass sie das weitergeben darf. Und das auf fruchtbaren Boden darf ich auch bei uns. Amen.
Amen. Habt ihr den Sack gesehen? Habt ihr den Sack gesehen? Habt ihr den Sack gesehen da vorne, wo die Instrumente sind drin waren? Habt ihr gesehen, dass er ein Loch hat und Flecken? Das hat mich gestört. Und ganz sicher ganz viele Frauen da, denen ist das auch aufgefallen. Und wenn ich jetzt das vorbereitet hätte, dann hätte ich ganz sicher irgendetwas Schöneres gesucht. Es hat nämlich dann noch einen Korb. Den hätte man wunderbar schnell nehmen können. Und ich bin ganz sicher, dass der Björn jetzt nicht ganz versteht, von was ich rede. Und wahrscheinlich auch, ja, inhaltlich schon, aber so die tiefere Botschaft nicht. Und wahrscheinlich geht das vielen Männern jetzt auch ein bisschen so. Nicht allen. Nicht gar nicht allen. Und das ist ein bisschen das Problem, das wir haben, so bei diesen zwei Predigten, jetzt letzten Sonntag und diesen Sonntag, wenn man zu diesem Thema redet, dann kann man so ein bisschen wie auslesen, entweder bleibt man sehr allgemein, sprich halt auch nicht so viel, kann man dann sagen, und auch nicht so klar. Oder man verfällt so in Stereotypen, also in Plattitüden, weiss gar nicht, wie man dem alles sagen soll, wo man einfach sagt, so ist es bei den Männern, so ist es bei den Frauen. Und dann liegt man immer auch noch ein bisschen daneben. Also so allgemeine Aussagen sind immer gefährlich. Sind einen Weg immer gefährlich. Weil man immer nur so den Durchschnitt dann anschaut. Aber die Ausreißer nach oben und nach unten, die hat man dann nicht berücksichtigt. Und mich dünkt jetzt gerade bei dem Thema, das wir haben, jetzt letzten Sonntag und diesen Sonntag auch, ist es besonders schwierig und besonders heikel. Jetzt gerade vorher, als wir das Fragespiel gemacht haben mit der Barbara, habt ihr gesehen, es gibt durchaus Ehepaare, wo die Frau besser parkiert und lieber Auto fährt wie der Mann. Es ist ja auch lustig. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich die Anzeigen mache, sei es kürzer. Und ich habe auch immer das Gefühl, meine Predigten seien ein bisschen kürzer. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich schneller rede. Ich weiss nicht, weil daheim bin es eindeutig ich, der mindestens dreimal so viel redet wie der Björn. Also ihr merkt, das sind so, ist immer schwierig, wenn man so pauschale Aussagen macht über solche Themen. Und heute Morgen, ich habe mich entschlossen, ich will gar nicht nochmal so über Sexualität reden. Und ich glaube, das hat effektiv auch schon mit dem Thema zu tun. Weil wir Frauen haben schlicht ganz einen anderen Zugang zu dem Thema. Und auch das ist wieder so eine pauschale Aussage. Weil der Björn hat letztes Mal sehr viel auch über Pornografie geredet und die zu dem ganzen Bereich von der entarteten Sexualität, das möchte ich jetzt mal so sagen. Aber wenn ich ein bisschen nachforsche im Internet, habe ich gesehen, dass etwa 17% der Frauen auch Pornografie im Internet konsumieren. Fast jede fünfte. Also so allgemein kann man es dann gleich auch wieder nicht sagen. Und dann ist noch ein Problem mit diesen Statistiken zum Thema Sexualität. Die sind die schlechtesten, die man überhaupt finden kann. Weil bei keiner Umfrage lügen die Leute mehr, wie wenn es um das Thema geht. Es gibt sogar Umfragen zu dem Thema. Wie viele Mal haben Sie schon gelogen in einer Umfrage, was über Sexualität ist gegangen? Hallo? Aber es ist erstaunlich, dass dieselben Umfragen fast besser stimmen, wie die, die man zum Thema selber macht. Also das ist ganz extrem Bandbreite von den Resultaten. Darum kommt man mit Statistiken zu dem Thema auch nicht schaurig viel weiter. Frauen sind ganz anders geschaffen worden. Und das meine ich jetzt auch durchaus technisch. Wenn ihr zurückgeht in 1. Mose, ganz am Anfang der Bibel, da hat Gott den Adam aus Erde geschaffen. Und er hat ihn geformt und er hat ihm seinen Geist eingehaucht. Den Atem des Lebens. Er hat ihn so zum Leben erweckt. Und dann war der Adam ein ganzes Zeitchen alleine im Paradies. Und hat geschafft. Er hat nämlich das Paradies angefangen, ein bisschen strukturieren. Die Tiere, die heissen so. Und die Tiere heissen so. Und die Tiere heissen so. Und so weiter. Und Gott hat da zugeschaut und hat mit dem geredet. Sie haben Gemeinschaft gehabt. Aber Gott hat auch gemerkt, der Mann ist allein. Und Tiere sind ihm nicht ein Gegenüber. Das funktioniert nicht. Also der Mann braucht noch etwas dazu, wo nicht ein Tier ist, wo aber auch nicht Gott ist. Und dann hat er den Mann in einen tiefen Schlaf versetzt. Er hat ihn irgendwie narkotisiert, keine Ahnung. Und dann hat er ein Rippli vom Adam genommen. Was auch immer, finde ich ja total spannend. Es nimmt mich so Wunder, wenn ich dann mal im Himmel bin, wie das wirklich genau abgelaufen ist. Jedenfalls hat er einen Teil von Adam genommen und hat daraus dann Eva gemacht. Das ist ganz technisch ein Unterschied. Und dann sind die Aufgaben eigentlich gar nicht gross verteilt gewesen. Sie haben beide etwa das Gleiche gemacht. Sie sind dann miteinander in diesem Garten spaziert und haben wahrscheinlich miteinander diskutiert, kann ich mir vorstellen, wie man jetzt dem Tier sagt und dem Tier sagt und was man jetzt heute für eine Frucht oder für ein Gemüse zum Mittag isst oder was auch immer. Aber der Adam hat dann ein Gegenüber gehabt. Und das ist genau die Rolle, die die Frau auch heute noch hat. Und das ist genau das, was Beziehung ist zwischen Mann und Frau. Wir sind einander gegenüber. Wir sind einander Ergänzung. Wir sind einander Ergänzung. Mann und Frau sind dazu geschaffen, damit der eine nicht alleine ist. Damit wir einander ergänzen und einander ein Gegenüber sind. Und dann kommt einfach der Sündenfall, der kogge Sündenfall dazwischen. Und die ganze Harmonie geht verloren. Und dann gibt es auch eine Rollenverteilung. Dann heisst es ganz klar, von jetzt an, Mann, wirst du müssen schaffen mit Schweiß im Gesicht. Jetzt wird es nicht mehr spazieren sein durch den Garten, sondern du wirst müssen krampfen, um dich ernähren können. Und du, Frau, wirst unter Schmerzen gebären. Und ich merke, da ist die Rolle voll verteilt. Da heisst es, ein Mann geht arbeiten, um seine Familie ernähren. Und die Frau wird sich irgendwie um die Kinder kümmern. Die Emanzipation der letzten 50 Jahre hat extrem viel an dem verändert. Und dem können auch wir Christen uns nicht entziehen. Das ist nicht möglich. Und doch ist es immer noch so, dass nur Frauen Kinder gebären können und nur Frauen stillen können. Und nur Frauen spüren mindestens 6 Monate, wie ein Kind entsteht im Bauch. Oft sogar 9 Monate, weil es einem noch schlecht ist oder so. Das können die Männer nicht. Also wir sind nach wie vor Emanzipation hin oder her, einander Ergänzung. Was jetzt aber inzwischen stark verloren geht, ist die Rollenaufteilung. Die ist überhaupt nicht mehr klar. Die ist auch nicht mehr Notwendigkeit, das werden wir später noch sehen. Und durch das geht eben auch die Stellung vom Mann verloren. Wisst ihr, jahrhundertelang, jahrtausendelang ist es gar keine Frage gewesen, dass der Mann die Familie nach aussen repräsentiert. Dass er nach aussen das Oberhaupt darstellt und natürlich auch nach innen. Dass er so die letzte Instanz ist. Das ist längst nicht mehr klar. Aber eben nicht lang. Das ist eine Entwicklung so von den letzten 50 Jahren. Im Neuen Testament war das aber scheinbar schon ein bisschen ein Problem gewesen. Aber nicht nach aussen, also dass der Mann die Familie nach aussen repräsentiert, sondern nach innen. Ich glaube, diese Probleme haben sich nicht wirklich geändert. Weil schon im Epheser 5 lesen wir, dass der Paulus den Epheser eben die Leviten verlesen hat und gesagt, Frauen, ordnet euch euren Männern unter und Männer, liebt eure Frauen. Der Mann ist das Haupt der Familie. Also nach innen, in die Familie innen, hat es da offensichtlich schon von Anfang an Konflikte gegeben und immer Konflikte gegeben. Wer bestimmt was? Und ich denke, die Konflikte, die kennen wir bis heute. Die kennen wir bis heute. Nur ist es heute viel einfacher, dass man irgendwann sagt, weißt du was, mir stinkt. Ich kann so nicht mehr weiter. Wir kommen nicht auf einen grünen Zweig. Ich glaube, es ist besser, wir lösen das auf. Und dann gibt es eine Scheidung. Und ich komme wieder auf die 50 Jahre. Noch vor 50 Jahren war eine Scheidung ganz schwierig, vor allem auch für die Frau. Weil die Ausbildung ganz anders war von den Frauen. Weil die Sozialwerke auch noch ganz andere waren. Weil eine Frau die Familie fast nicht hat durchgebracht. Die Kinder. Und so weiter. Heute ist das nicht mehr so ein grosses Problem. Es ist grösser, wie man meint. Es sind sehr viele alleinerziehende Frauen vom Sozialdienst abhängig. Sehr viel. Scheidung ist ein Armutsrisiko immer noch. Aber viel weniger. Viel weniger. Und darum gibt es mehr Scheidungen. Ich werde das Thema noch ein bisschen anschauen mit drei Frauen. Und zwar die drei Frauen von David. Der David hat so drei wie Hauptfrauen gehabt. Der David hat tausende Frauen gehabt. Der David hat x Frauen gehabt. Aber wir wissen sehr wenig über die allermeisten. Aber über drei wissen wir ziemlich viel. Und es klingt mir ganz spannend, weil es so ein bisschen zeigt, was Frauen sich erhoffen von einem Mann und wie so Beziehung funktioniert. Und ich habe mich entschlossen, ich will heute Morgen nicht über Sex predigen. Weil wir Frauen, wir haben da einen anderen Zugang. Bei uns ist Sexualität eng verbunden mit Beziehung. Ganz eng. Und darum schauen wir jetzt auch drei Frauen in Beziehungen an. Und die erste ist Michal. Michal ist ein junges Mädchen, sie ist Tochter von Saul. Und weil sie die Tochter von Saul ist, hat sie den David schon als junger Mann ganz hautnah erlebt. Die hat schon ganz nah mitbekommen, wie der David den Goliath besiegt. Sie hat mitbekommen, wie der David hochgejubelt ist worden vom Volk. Und anders wie die meisten Mädchen in diesem Volk, hat Michal eben Zugang gehabt zum David. Oder? Der David war am Königshof gewesen. Der David war immer in der Nähe von Saul. Und Michal ja wahrscheinlich auch nicht so weit weg. Und die zwei, die sie haben ihn gesehen. Und Michal hat sich Hals über Kopf verliebt in den jungen David. Der David war ein schöner Mann, das lesen wir. Er hat rote Haare gehabt, das lesen wir auch. Und er muss ein schöner, grosser Mann sein, eine stattliche Erscheinung. Und jetzt stellt euch vor, Frauen, ein stattlicher Mann. Musikalisch noch dazu. Wo der Goliath hat besiegt. Ein Held. Wo das ganze Volk zujubelt. Wo kann Verantwortung übernehmen. Wo kann herstehen. Das ist ein Trauma. Oder? Und Michal ist garantiert nicht die Einzige, die sich verliebt hat in den David. Garantiert nicht. Das Volk war ja in einem völligen Hype. Der Saul hat 1000 erschlagen, aber der David hat 10.000 erschlagen. Die haben ja fast nicht mehr können. Hallo? Da war ein Popstar, wenn es da schon das gegeben hat. Der David. Und ich verstand den Saul. Also ehrlich gesagt, ganz menschlich verstehe ich den Saul, dass der nicht Freude hat an dem. Und Michal wird jetzt zum Spielball von diesen Männern. Und weil sie so verliebt ist, merkt sie das hinten und vorne nicht. Weil der Saul will dem David eine Falle stellen, indem er ihm sagt, weisst was, ich gebe dir eine von meinen Töchtern zur Frau. Klappt er nicht beim ersten Mal, er will ihm zuerst die Älteste geben. Er klappt dann aber nicht, kommt nicht ganz daraus, warum nicht. Und dann kommt nochmal ein zweiter Anlauf vom Saul mit dem Michal, mit seiner jüngeren Tochter. Und er hat das Gefühl, wenn er den Brutpreis ganz hoch ansetzt, nämlich einen Haufen tote Philister. Krass, oder? Krass. Der Saul sagt, du kannst meine Tochter haben, gegen einen Haufen tote Philister. Ich habe jetzt die Zahl nicht mehr im Kopf, aber es ist eine horrende Zahl. Das ist der Brutpreis, nicht 7 Kamel oder so. Nein, Philister. Und der Saul hat das Gefühl, wenn wir es nur hoch genug ansetzen, dann wird es dem David das Genick brechen. Das ist der Plan. Und der David findet, Schwiegersohn vom Saul, wow, was für ein Aufstieg. Vielleicht ist das der Weg zum König. Königstitel. Steig darauf ein, in seinem jugendlichen Übermut. Und Michal ist da und ist wahrscheinlich einfach nur selig. Weil sie jetzt den Mann von ihren Träumen überkommt. Und der David schafft das. Michal bewundert ihn sicher. Und ich glaube, das ist etwas, was Männer ganz, ganz fest brauchen. Das ist etwas, was Männer von uns Frauen brauchen. Sie wettet gern, dass wir zu ihnen aufschauen. Wir müssen nicht die ganze Zeit vorne auf den Knie herumrutschen und sagen, oh, wie toll bist du, oh, wie toll bist du. Aber so zwischen ihnen mal sagen, hey, du bist ein Mann. Du machst das gut. Es ist schön bei dir. Ich fühle mich bei dir geborgen. Du bist ein toller Hecht. Was auch immer, hä? Das tut dem Mann gut. Ich habe wirklich gedacht, beim Zügeln, leck ist der Björn stark. Und das darf man dann auch sagen. Das darf man wirklich sagen, hey, du bist stark. Das tut ihm gut im Fall. Und das muss man nicht 7-mal am Tag. Aber so Sachen gesehen, das hat dem David garantiert gut getan. Die Michal. Es hat ihm gut getan, dass die so raufgeschaut hat zu ihm. Und ich glaube, Frauen brauchen das auch. Frauen brauchen Männer, die sie sich anlehnen können. Frauen brauchen Männer, die ihnen eine Sicherheit geben können. Wisst ihr, heutige Frauen kommen sehr gut und ganz lang alleine zu gehen. Die meisten Frauen können heute alleine posten. Die meisten Frauen können heute sogar die Finanzen verwalten von der Familie. Die meisten Frauen können wirklich alleine leben ohne Mann. Aber sie wollen nicht unbedingt. Frauen haben es gern, wenn man etwas Schweres tragen muss und der Mann dann kommt und sagt, kann ich es dir abnehmen? Da haben wir gar nichts dagegen. Frauen haben es gern, wenn der Mann zahlt. Das ist okay, Emanzipation hin oder her. Frauen haben es gern, wenn man die Türen aufhebt. Frauen haben es gern, wenn sie sich so ein bisschen abstützen auf den Mann. Und das ist ein wichtiger Teil von Beziehung, von Ergänzung. Und wenn man sich dann kann abstützen auf den Mann, dann darf man es ihm gern auch sagen. Es ist schön, dass du so gut zu mir schaust. Das tut mir wohl. Michael erlebt ja nachher einen ziemlichen Frust. David muss ja flüchten. Und dann merkt man, dass die Liebe sehr einseitig war. Er lässt sie einfach zurück. Sie legt sich noch ins Zeug, wie verrückt. Also sie tut noch ihren Vater täuschen, damit der Saul noch ein bisschen mehr Vorsprung hat. Der David noch ein bisschen mehr Vorsprung hat. Und der David meldet sich eigentlich nicht mehr bei ihr. Es geht so weit, der Saul ist so verrückt auf den David und auf die Michal, dass er sie sogar einem anderen Mann zur Frau gibt. Also sie wird mit einem anderen Mann verheiratet. Es ist ganz ein tragisches Schicksal. Der David lässt sie im Stich. Da ist nichts mehr von dieser Sicherheit. Da ist nichts mehr von dieser Geborgenheit. Er lässt sie im Stich. Und was passiert mit der Michal? Sie wird eine verbitterte Frau. Wo der David den Bundesladen viel, viel später Bundesladen zurückbringt nach Jerusalem und tanzt und sich freut, ist sie seine grösste Kritikerin. Und das können wir menschlich ganz gut nachvollziehen. Sie ist so im Stich gelassen worden, so enttäuscht, dass sie nachher seine grösste Kritikerin wird. Sie bleibt auch unfruchtbar. Sie hat nie ein Kind. Sie ist ein verbittertes, ganz trauriges und schwieriges Schicksal. Dann gibt es die Abigail. David auf der Flucht. David ist schon schon eine Weile auf der Flucht. David verdient sich so seinen Lebensunterhalt. Er muss ja auch leben. Indem er tut Hirten und Herden bewachen, die ein bisschen weg vom Schuss sind. Also da sind Herden am Weiden. Und der David mit seinen Männern tut dazu schauen, dass der Moabiter und Philister und weiss ich nicht was, da nicht kommen können stellen. Und reinfunken. So verdient der David sich so seinen Lebensunterhalt. Neben dem, dass er auch gar plündern bei den anderen Völkern und so weiter. Aber einfach. Und dann, am einem Tag, will er seinen Lohn einfordern, beim Nabal. Und der Nabal muss ein furchtbarer Typ sein. Wirklich. Das steht wirklich so in der Bibel. Da hat's Adjektive wie dumm, ein Tor, wie Rauch und bösartig. Also der Mann muss wirklich furchtbar sein. Und in dieser Ehe steckt die Abigail mit so einem Typ. Und ich kann euch sagen, Mann, keine Frau will so einen Typ. Der Nabal ist unglaublich ich-bezogen. Der hat sein Schlachtfest und er weigert sich, am David etwas abzugeben als Lohn. Er lacht ihn sogar aus. Und Abigail stellt die Haare. Die weiss genau, das endet nicht gut. Sie ist intelligent und sie ist schön. Und sie packt ihre Esel zusammen mit ihren Dienern. Und sie tut eine Unmenge Essen auf die Esel laden und geht dem David entgegen und sagt, es tut mir sehr leid. Mein Mann ist wirklich ein schlimmer Mann. Aber ich will das wieder gut machen und ich bringe dir da die Gabe, damit du uns nichts Böses tust. Also die Abigail denkt voraus. Und das sieht der David. Das sieht der David. Und ich glaube, Männer haben es wirklich auch gern, wenn Frauen Verantwortung übernehmen. Kein Mann will irgend nur so ein Huscheli am Herd, wo er alles muss machen für sie. Am Herd ist gut. Das ist tiptop. Aber so das Unselbstständige, das kann ganz schwierig werden mit der Zeit in einer Beziehung. Und Abigail, die wird wahrgenommen von David. Und er verliebt sich jetzt da. Der Nabal stirbt ein bisschen drauf runter. Er hat einen Herzschlag, als er das hört, was Abigail da an David alles gebracht hat. Und 10 Tage später ist er tot. Und der David verliert keine Minute, schickt seine Knechte und wirbt um sie. Und es ist, wie wenn Abigail gewartet hat. Die hat packt ihre 7 Sachen zusammen und geht zum David. Ich denke, das ist wirklich so ein Liebesheirat. Es ist wichtig, Männer, dass ihr auch seht, was Frauen leisten. Es ist ganz wichtig, dass wir voneinander anerkennen, was wir leisten. Ein Mann, der muss arbeiten, der muss auf, der nachher ins Geschäft muss, der hat Verantwortung im Geschäft. Das ist streng. Und wenn er am Abend nach Hause kommt, ist er müde. Und was passiert in ganz vielen Ehen? Die Frau ist auch müde. Sie hat nämlich auch den ganzen Tag etwas gemacht. Und oft haben die Männer das Gefühl, ja, die war ja einfach daheim gewesen. Aber die Frauen sind dann auch müde. Weil auch wenn sie einfach daheim gewesen sind, haben sie etwas gemacht. Es ist noch ganz spannend, wenn man sich das überlegt. Schon seit Tausenden von Jahren ist der Mann zuständig so für die grossen Arbeiten. Männer sind auf die Jagd und dann haben sie ein Tier erlegt. Und die sind vielleicht die ganze Woche weg gewesen, bis sie zurückgekommen sind mit ihrem Bison oder ich weiss doch auch nicht was alles, mit ihrem Reh oder Hirsch oder was. Also mit einem Ziel. Die sind gegangen, haben ein Ziel verfolgt über eine längere Zeit und dann ist das wieder abgeschlossen gewesen für ein Moment. Das ist auch nachher, wo man sesshaft ist worden, der Mensch. Da hat man die Felder gemacht, oder? Und so ein Feld zu pflügen, das ist ein Tag oder zwei oder drei gegangen. Also der Mann hat sich konzentriert, eine längere Zeit über eine recht grosse Aufgabe. Und ich habe den Eindruck, das ist heute ziemlich immer noch so. Männer können sich ganz gut konzentrieren auf grosse Aufgaben. Können die planen und angehen. Wir Frauen, wir haben von Anfang an ganz anders funktioniert. Da hast du ein Kind. Nachher musst du irgendwie schauen, dass das Herd für nie ausgeht. Dann musst du irgendwie den Garten gehen, spritzen oder jetten oder was auch immer. Gehen ernten, gehen rüsten, gehen schneiden. Dann musst du schauen, dass alle Kleider haben zum Anlegen. Dann musst du schauen, dass irgendwie noch einigermaßen aussieht in dieser Höhle. Nachher hast du vielleicht noch Haustiere, die du futtern musst. Versteht ihr? Das war schon da so gewesen. Die Frauen haben so viel mehr so Puzzle-Aufgaben. Das ist heute immer noch so. Auch wenn eine Frau geht arbeiten. Es ist immer noch so, dass Frauen einfach besser sehen, dass man jetzt mit dem Kind noch aufziehen machen muss. Und dass man jetzt vielleicht das Geschirr noch aus der Abwaschmaschine ausräumen sollte. Und dass man noch posten muss, weil am Wochenende dann Besuch kommt und so weiter. Frauen sind seit Tausenden von Jahren funktionieren wir so. Ich weiss nicht, ist das wirklich in der Schöpfungsordnung so angelegt oder haben wir es einfach müssen? Und wenn dann mehr Kinder kommen, dann hat man nur schon mit diesen Kindern viel zu tun. Frauen funktionieren anders wie Männer, aber das ist Ergänzung. Und wenn dann heute ein Mann heimkommt am Abend, dann hat die Frau das Gefühl, ja, der hat ja kein Geschrei gehabt den ganzen Tag. Der könnte sich jetzt doch um Kind kümmern. Der hat ja noch gar nichts gemacht mit ihnen. Aber der Mann ist müde. Und der Mann hat das Gefühl, was will die jetzt von mir? Jetzt habe ich den ganzen Tag geschafft und sie ist nur mehr daheim geguckt. Das gibt Konflikt. Es gibt eigentlich fast überall Konflikt. Gerade dann, jetzt, heute, in dieser Zeit, wo die Frauen eben auch arbeiten, wird die Last für die Frau oft zu gross. Und es geht darum, dass man anfängt aufteilen. Und das ist nicht einfach. Es ist überhaupt nicht einfach. Und plötzlich gibt es nicht mehr Ergänzung, sondern Konkurrenz. Und wenn eine Beziehung in der Konkurrenz landet, dann läuft nichts mehr. Ich möchte noch ganz schnell auf Bathsheba zurückkommen. Bathsheba ist die einzige Frau, wo der David wirklich die Initiativen ergreift, von sich aus. Und mir kommt es ein bisschen vor, wie wenn der David da seine Midlife-Crisis hätte. Er ist etabliert. Im Job hat er irgendwie erreicht, was er hätte können. So, irgendwie da oben, jetzt. Er muss nicht einmal mehr mit in den Krieg ziehen, es läuft so gut, er hat das Volk so gut im Griff und seine Armee und alles. Er kann jetzt sich wirklich ein bisschen zurücklehnen und Früchte ernten. Und es ist ihm langweilig. Garantiert ist dem langweilig. Der ist sich das nicht gewöhnt. Und er geht spazieren auf seinem Dach. Studiert vielleicht am nächsten Projekt rum, das noch nicht am Horizont erscheint. Was auch immer. Versucht zu geniessen, dass er jetzt nicht so viel zu tun hat. Was auch immer. Und er sieht die Frau. Es klingt für mich sehr nach so einer Krise in der Mitte des Lebens. Eine junge, schöne Frau. Und er benutzt Bathsheba. Er benutzt Bathsheba, um seine Bedürfnisse zu erfüllen. Es geht nicht in einem Halbsatz um Placebo und was sie will. Und das ist oft, was passiert, wenn man länger zusammen ist, in einer längeren Beziehung. Am Anfang ist man sehr erpicht darauf, Bedürfnisse vom anderen wahrzunehmen und zu sehen. Aber irgendwann kann es passieren, dass die eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund rücken. Und dann fängt man an, einander zu verletzen. Der David tut da der Bathseba Schlimmstes an. Weil sie ist in einer Ehe, die funktioniert. Der Uria ist ein rechter Mann. Am Uria hat sie etwas. Und er reißt sie dort raus. Sie wird schwanger. Das ist ein Drama. Für Bathseba ist das ein Drama. Und sie ist dann noch die Schuld, dass ihr Mann stirbt. Das kann sich zu einem massiven Trauma auswachsen, so etwas. Was der Bathseba hilft, sicher ist, dass der David erkennt, dass er falsch war. Der David hat wirklich Erkenntnis über seine Schuld. Er tut ganz echt Buße darüber. Und das tut mir etwas ganz Wichtiges. Wenn wir wollen, erfüllte Ehen haben, auch sexuell, gesunde Ehen, gesunde Beziehungen, dann müssen wir lernen, uns zu entschuldigen beim anderen. Dann müssen wir lernen, Buße zu tun. Weil wir tun einander Unrecht. Je länger wir zusammen sind, desto häufiger. Das kann dann wieder kippen. Aber die Gefahr ist da. Und es ist so wichtig, dass wir lernen, uns zu entschuldigen beieinander. Und in der Ehe besonders. Und wenn ihr jetzt noch jung seid in einer Beziehung oder vielleicht noch gar keine habt, dann sage ich euch, fangt das an üben. Damit es nicht passiert wie bei der Michal. Bei der Bathseba passiert das nicht, das lesen wir nicht so. Und Gott spielt da eine ganz grosse Rolle. Gott stellt sich zu der Bathseba, weil sie wird wieder schwanger. Das erste Kindli stirbt ja, das Ehebruchskindli, das stirbt. Stellt euch das vor, was diese Frau da durchmacht. Aber sie wird wieder schwanger und das wird nachher der Salomo. Da stellt sich Gott zu der Bathseba. Weniger zum David. Der hat genug Frauen, die ihm noch Söhne schenken können. Er stellt sich zu der Bathseba und sagt, du wirst wiederhergestellt. Kind überkommen ist immer so ein Zeichen von Wiederherstellung im Alten Testament. Aber das Wichtige ist, was wir lernen können, weil was Gott macht, können wir nicht beeinflussen. Klar können wir mit Gebet beeinflussen, aber es ist immer noch seine Entscheidung, wie er handelt. Aber was wir können beeinflussen, ist, dass wir miteinander sorgfältig umgehen und einander respektieren in unserer eigenen Art. Und lernen, miteinander zu reden über unsere Bedürfnisse und lernen, uns auch zu entschuldigen, wenn wir daneben liegen. Ich glaube, dann werden die Männer viel mehr Freude haben. Auch gerade auf der sexuellen Ebene, in einer Beziehung. Weil Frauen sich dann viel ringer öffnen, wenn sie sich wohlfühlen, wenn sie sich geborgen und sicher fühlen. Und Frauen, wir sind aufgerufen, uns unterzuordnen, immer wieder. Und es ist manchmal echt schwer, das ist so. Wirklich. Und trotzdem sind wir es. Wir sind immer wieder aufgerufen dazu. Am Mann die Rolle zuzuhaben, vom Haupt der Familie. Und es braucht manchmal ganz viel Fingerspitzengefühl. Und meine Erfahrung ist, dass ein Mann die Rolle sehr viel ringer kann übernehmen, wenn er von der Frau ermutigt wird, wie wenn er die ganze Zeit von der Frau kritisiert wird. Es ist viel einfacher, immer zu sagen, das machst du nicht recht und das machst du nicht recht und das machst du nicht recht und das machst du nicht recht. Es ist sehr viel schwieriger zu sagen, und das ist gut und das ist schön und das läuft gut und das schätze ich an dir. Aber der Weg zu einer erfüllten Beziehung ist der zweite. Der Weg auch zu einer erfüllten Beziehung auf sexueller Ebene ist, dass man einander stärkt und ermutigt und den Respekt auch wirklich ausdrückt. Und das ist ein Unterordnen, glaube ich, wie wir es alle können leben. Eben, es heisst nicht, dass man immer, dass immer nur der Mann bestimmt. Und das geht es nicht. Beim Unterordnen. Sondern es geht darum, dass wir uns Mühe geben, den Mann zu unterstützen und zu bestätigen in seiner Rolle und ihn zu stärken, indem wir ihm sagen, was gut ist. Und nicht immer, was nicht gut ist. Und ich glaube, da brauchen wir ganz viel Unterstützung eben auch. Von Jesus. Weil wenn wir uns selber, wenn wir selber unzufrieden sind, wenn wir selber so viele ungestillte Bedürfnisse haben, dann sind wir nicht fähig zu dem. Dann lassen wir alles am anderen ab. Du bist schuld, dass es mir nicht gut geht. Und Jesus, die Bibel sagt uns ganz klar, ich bin der euer Bedürfnis stellt. Sucht sie nicht bei eurem Partner, sondern sucht sie bei mir. Dort, wo ihr ansteht, sucht sie bei mir. Kommt zu mir. Weil kein Partner, den ihr je findet auf dieser Welt, wird euch alle Bedürfnisse erfüllen können. Hingegen Jesus kann das. Er kann das. Darum ist es so wichtig, dass eben in allem innen Jesus den ersten Platz hat. Und nicht der Partner und nicht die Familie. Jetzt möchte ich, dass wir zum Schluss noch Lied 16 singen aus dem Liederbuch für die Musik. Gott kennt unser Leben und er weiß genau, was von uns verlangt wird in der Welt.